Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozial. Das ist der Podcast vom Departement Soziale Arbeit an der ZHAW.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Heute geht es um Mobbing und Schule und neben mir sitzt eine Expertin zu dem Thema, Claudia Bernasconi. Hallo Claudia, schön bist du da.
Hallo Regula, danke vielmals für die Einladung.
Claudia ist Dozentin am Institut für Kindheit, Jugend und Familie und sie leitet bei uns den CAS Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik. Und auch neben ihrer Tätigkeit an der ZHAW schafft sie schwerpunktmässig im Bereich Schulsozialarbeit. Warum hast du dich eigentlich für das Handlungsfeld von der Sozialarbeit entschieden?
Gute Frage, Regula. Vor allem ist es schon lange her. Ich bin 2002 in die Schulsozialarbeit eingestiegen und ich hatte so eine intrinsische Motivation gehabt, die wahrscheinlich mit meiner eigenen Schulbiografie zusammenhängt. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich möchte in die Schule und so das Thema die Stigmatisierung von einzelnen Kindern durch Lehrpersonen, das ist so ein bisschen mein Schwerpunkt gewesen. Dort wollte ich wirken und in der Schule so wie Möglichkeiten aufzuzeigen, was es bedeutet für Kinder, wenn sie von Lehrpersonen oder Erwachsenen stigmatisiert werden.
Das ist unsere erste Folge nach einer längeren Sommerpause und die meisten Erwachsenen im Erwerbsalter, die sind jetzt zurück in ihrem Berufsalltag und für Kinder und Jugendliche ist das Ende der Sommerpause aber viel bedeutender. Es ist eigentlich fast eine Zäsur, weil für sie fängt nämlich ein neues Schuljahr an. Das kann sehr verunsichernd sein, gerade weil Klassen neu zusammengesetzt werden und die Rollen werden neu verteilt. Oder besonders auch Kinder, die Mobbing-Erfahrung schon gemacht haben, für die ist das wahrscheinlich ein zitternder Moment, wenn man jetzt wieder ins Klassenzimmer geht. Mobbing betrifft ja leider sehr viele Kinder und Jugendliche. Je nach Statistik, die man konsultiert, sind sie in der Schweiz etwa 10-15%. Und das, obwohl es viele Programme und viele Kampagnen gegen Mobbing gibt. Wieso ist das also?
Warum es so ist, ist schwierig jetzt für mich so zu beantworten. Sicherlich kann man aber sagen, das ist so ein bisschen das Positive am Thema. Wenn man jetzt schaut, von der PISA-Studie und den Statistiken, die du angesprochen hast, hat sich die Mobbing-Erfahrungen von den einzelnen Kindern doch zurückentwickelt. Also wenn man PISA-Ergebnis vom 2018 vergleicht mit 2022, sieht man einen signifikanten Unterschied, und zwar zum Positiven. Ich denke, der Schule ist heute viel mehr bewusst, auch den Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulsozialarbeit, ist es bewusst, dass das ein Thema ist unter Kindern und Jugendlichen. Und es gibt einige Schulhauskulturen, die mittlerweile doch den Fokus haben, dass man präventiv mit dem entgegenwirken.
Das Wort Mobbing hört man ja nicht selten. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird vielleicht ein bisschen inflationär gebraucht. Gibt es eine Definition? Was ist denn Mobbing? Wann kann man wirklich von Mobbing reden?
Du sagst es richtig. Es ist ein bisschen ein Modewort geworden. Man hört es auch auf dem Pausenplatz schnell. Ich werde gemobbt, du wirst gemobbt. Hey, hör auf mobben und so. Charakteristisch sind wiederholte negative Verhaltensmuster über einen längeren Zeitraum hinweg. Die negativen Handlungen erfolgen dabei direkt, entweder physisch oder mit verbalen Angriff oder indirekt über soziale Isolation und Verbreitung von Gerüchten. Es ist ein Ungleichgewicht zwischen Täterinnen und Opfern. Da geht es vor allem um Macht und Machtstrukturen. Und beim Mobbing ist es so, dass man wirklich meistens eine Täterinnen-Gruppe hat, Mitläuferinnen, und das sind so die Kinder, wo wir den Fokus legen. Und es geht darum, dass der Werterahmen in einer Gruppe oder von einer Schule missachtet wird.
Also du hast jetzt geredet von MitläuferInnen, also das heisst, allein kann man eigentlich nicht mobben. Es braucht immer eine Gruppe, einen sozialen Resonanzraum.
Vielleicht ist eine Person allein, die mobbt, aber ganz viele andere Kinder und Jugendliche trauen sich nicht, dort Partei zu ergreifen für das Opfer, weil sie Angst haben, selber darunter zu kommen. Und dann unterscheidet man noch das Thema Cybermobbing, das heute uns auch sehr beschäftigt.
Auf das kommen wir sicher später noch mal zurück. Wenn man es jetzt aus der Perspektive von Eltern oder von Erwachsenen anschaut, ist man ja oft einfach überrascht, oder? Man denkt so, woher kommt denn das? Also, du hast jetzt viel Erfahrung an der Schule. Kannst du sagen, wo fängt denn Mobbing an? Oder wie fängt Mobbing an?
Das kann im Kleinen anfangen. Und das ist eben, so ein bisschen die Schwierigkeiten für die Erwachsenen. Es findet nicht nur im Schulzimmer statt. Es kann auf dem Schulweg stattfinden. Es kann auf dem WC, in der Gang vom Schulhaus, kann auf dem Pausenplatz, in der Freizeit stattfinden. Und ich denke, es fängt dort an, dass man jemanden systematisch erniedrigen will und wirklich über einen längeren Zeitraum. Also, wenn ich dich einmal auslache, reden wir nicht von Mobbing. Mhm. Es ist vielleicht nicht die feine Art, aber es braucht sicher einen längeren Zeitraum und es ist systematisch auf ein Kind.
Fangen wir mal bei den Eltern an. Gibt es dann Zeichen, die man vielleicht erkennen könnte? Wenn das Kind heimkommt und sagt, hey, ich werde gemobbt, wie soll man dann vorgehen als Eltern?
Wenn man merkt, das Kind wird ruhiger oder redet nicht mehr so viel, zieht sich schnell ins Zimmer zurück, ist eher traurig, dass man dann einmal nachfragt, wie geht's dir? Ist etwas in der Schule? Hast du etwas erlebt? Willst du darüber reden? Dass man Offenheit zeigt, dass man selber nicht gerade das Wort Mobbing braucht, dass man sicher das Kind fragt, wie ist es in der Schule? Hast du Freunde, Freundinnen? Wie erlebst du deinen Schulalltag? Wenn das Kind dann sagt, ich werde gemobbt oder das Wort selber benutzt, dass man dann nachfragt, erklär mir, was verstehst du unter dem? Gibt es Personen, die dich angreifen? Ist es physisch? Ist es psychisch? Und dann, dass man allenfalls einmal mit dem Kind schaut, hast du selber schon mal das Gespräch gesucht mit dem Mobbing-Verantwortlichen oder verantwortlichen Kind, Jugendlichen? Und allenfalls mit dem Kind auch schaut, komm, wir machen doch mal zusammen ein 2 Wochen langes Tagebuch, wo wir so ein bisschen die positiven Erlebnisse vom Schulalltag aufschreiben, aber auch sicher die negativen. Wenn man dann über 2 Wochen sieht, es kommt wiederholt von der gleichen Person herabwürdigende Kommentare oder auch physische Gewalt, dann soll man unbedingt das Gespräch suchen mit der Schulsozialarbeit, mit der Lehrperson oder auch mit der Schulleitung.
Das klingt jetzt alles sehr klar. Und was ja die Schwierigkeit ist, so wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe, ist bei Mobbing, dass es so diffus ist. Also erstens mal als Erwachsene, man ist ja selber nicht dort, oder? Also wie, man muss ja wie lernen einschätzen, was ist das, was das Kind sagt? Vielleicht gehen wir mal ein Beispiel. Ich bringe eins. Das Kind, wir reden von der Unterstufe, also so 1. bis 3. Primar. Das Kind wird geplagt und mit dem Plagen wird ihm das 9. abgepresst. Also man sagt, wenn du mir das 9 nicht gibst, dann sage ich allen, dass du ein Dummi bist. So. Und die Eltern wissen das und geben dem Kind darum 2 9 mit. Findest du das jetzt eine gute Lösung? Das ist jetzt sehr rhetorisch gefragt. Ist in dem Fall, wo ich jetzt weiss, ist das tatsächlich eine Lösung gewesen? Also es hat zwar nicht aufgehört, es ist einfach so lang gegangen, bis die Kinder, die gemobbt haben, also die TäterInnen, ein neues Opfer gefunden haben. Würdest du jetzt zu dem sagen?
Ich finde, es ist wichtig, dass man das erkennt auch in der Schule und dass man weiss von dem.
Also, dass jetzt die Eltern wirklich auch das gemeldet haben,
genau.
Hätten so.
Ja. Also, ich finde es natürlich eine kreative Lösung für Eltern, die 2 9 für ihr Kind mitgeben. Also, ich bin selber lange als Schulsozialarbeiterin tätig gewesen. Wir haben einige Kinder gehabt, die in die Schule gekommen sind, ohne 9 oder keinen Morgen gehabt haben zu Hause. Und dort haben wir geschaut, dass die Lehrpersonen wirklich Äpfel, Früchte, ein Brötchen haben und dass allenfalls Kind tatsächlich zuerst, bevor der Unterricht angefangen hat, etwas zu essen bekommen haben. Oder? Also das finde ich schon mal, es fängt dort an. Ist es wirklich Mobbing oder geht es um Essen, das
ja,
andere
ja.
haben?
Ah, ja.
Und dort finde ich es wichtig, dass man schaut, ist das einmalig? Hey, gib mir das 9, weil ich jetzt einfach dein Mini-Pick auch viel lässiger finde als mein blödes Käsebrötchen, das ich bekomme, oder das Tomatli. Aber unbedingt schauen, geht es über längere Zeit? Und wenn ja, dann soll man Kontakt aufnehmen mit der Schule. Unbedingt.
Ich komme jetzt gerade nochmal mit einem Beispiel, nämlich daheim hat man das erkannt und die Eltern sagen, du komm, jetzt gehen wir doch zu der Schulsozialarbeit oder zu der Lehrperson und das Kind sagt, nein, Mami oder Papi, auf keinen Fall, sonst komme ich noch mehr dran.
Genau, das ist ja oft die Angst der Opfer, ja, nichts zu unternehmen, auch wenn sie selber zu der Schulsozialarbeit gehen oder die Lehrperson sogar etwas allenfalls im Verdacht hat, es könnte Richtung Mobbing gehen und das Kind zu der Schulsozialarbeit schickt oder beziehungsweise raten, zu der Schulsozialarbeit zu gehen, dass die Kinder sagen, machen Sie bitte auf keinen Fall etwas, sonst wird es noch schlimmer. Das ist genau das. Und dort ist es ganz wichtig, dass wir sagen, auch wenn das Kind Angst hat, dass wir die Angst im Fokus stellen, mit dem Kind schauen, wie können wir die Angst allenfalls angehen, dass es sicher wird. Und Schulsozialarbeit, das oberste Credo ist, dass es dem Kind verspricht, dass es nichts hinter seinem Rücken macht. Dass es alles, was jetzt eingeleitet wird, mit dem Kind vorgängig besprochen ist. Mhm. Und dann geht es darum, dass man in eine Klasse geht, arbeiten zu Themen Zivilcourage, Umgang miteinander, wie wollen wir zusammenleben und gar nicht das Kind im Fokus setzt. Aber ich verstehe Kinder, die Angst haben, auf jeden Fall. Und darum ist es ganz wichtig, dass man systemisch arbeitet und miteinander arbeitet.
Es gibt verschiedene Ansätze, oder, wie man mit Mobbing umgeht, wenn man im internationalen Kontext schaut oder auch in der Schweiz. Kannst du ein bisschen mehr zu dem sagen? Was gibt es sozusagen für Schulen von Anti-Mobbing-Programmen?
Was wichtig ist, jetzt in der Schule, dass man wirklich systematisch vorgeht und zwar eine Situationsanalyse macht, haben wir da Täter, Täterinnengruppen, haben wir Mitläuferinnen und wer sind die Opfer? Ist es nur ein Kind oder sind es mehrere Kinder? Darum holt oftmals auch die Lehrperson die Schulsozialarbeit dazu, weil sie auch noch einen Blick von außen hat. Du hast vorhin gesagt, ich leite den anderen Eltern an. Das kann eine Möglichkeit sein. Und jetzt ist die Frage, wie machst du das? Da haben wir schon recht viel Geschirr verschlagen, wenn man das macht. Und wenn man aber anruft und sagt, ich möchte gerne mal ein Gespräch mit Ihnen suchen, mein Kind erzählt mir, und zwar nicht anklagend und gerade sagen, böses Kind und das Täter, da Opfer und alles ist schon klar, sondern wirklich miteinander mit den Eltern in Kooperation kommen auch. Eltern können ja sehr gut kooperieren miteinander und ein Netzwerk bilden für Kinder, dass sie merken, hey, die Eltern schauen, was wir machen, was wir tun. Und jetzt arbeiten wir aber miteinander und nicht gegeneinander. Oft ist es aber so, dass man anruft und total innerviert ist und schon mit so vielen Vorwürfen kommen, dass die Eltern automatisch ihr Kind anfangen, in Schutz zu nehmen.
Also das heisst, die Eltern merken zum Beispiel, ich bin zu aufgebracht, als dass ich jetzt ganz, wie du das jetzt vorher gesagt hast, ein vernünftiges Gespräch könnte führen mit den anderen Eltern, weil genauso wie die anderen vielleicht die Reaktion haben, ihr Kind zu verteidigen, geht man natürlich emotional mit dem eigenen Kind mit. Das heisst, wenn man das nicht schafft, dann lieber nicht anrufen, ist in dem Fall dein Ratschlag.
Ja, oder zuerst einmal ein paar Minuten verstreichen lassen. Ja. Gut durchschnaufen, entspannen und dann wirklich schauen, wie kann ich Frau Müller oder den Herrn Müller gewinnen, dass wir doch miteinander mal einen Kaffee trinken und schauen, was läuft eigentlich zwischen unseren Kindern. Vielleicht gibt es ja ganz viele Sachen, die gut laufen und wir wissen die nicht. Und manchmal ist es so, dass Kinder eben, und das erleben wir viel bei jüngeren Kindern, wo es so Kämpfe gibt, ich nehme dir das weg und das passiert und auf dem Pausenplatz, du darfst jetzt nicht mitspielen. Aber das schon lange Kinder gelöst haben miteinander. Vielleicht sind sie auch bei der Schulsozialarbeit gewesen. Und man hat es zusammen angeschaut und reflektiert. Die Kinder haben schon lange kein Problem mehr. Aber die Eltern kämpfen weiter. Und das zum Teil so weit, dass die einen Eltern ihrem Kind verbieten, mit dem Kind überhaupt noch etwas zu machen. Mhm. Aber die gehen zusammen in eine Schulklasse. Mhm.
Sprich. Also unmöglich.
Unmöglich. Ja. Die müssen miteinander funktionieren. Mhm. Und dort ist es wichtig, dass man auch Kinder ermutigen, Konflikte selber zu lösen, schauen, wie weit geht's und darum auch so ganz wichtig, redet man schon von Mobbing oder sind es einfach auch Kinderauseinandersetzungen, die auch zum Alltag und zum Erwachsenenwerden gehören. Wenn man dann wirklich das Gefühl hat, man redet von Mobbing, dann ist es wichtig, dass man so eine Mehrebenen-Diagnostik macht, dass man schauen, eine systemische Kurz Intervention, dass man schaut, Klassenzusammenhalt, wie ist der, wie empfindet die Lehrperson, wie ist der Umgang untereinander in einer Klasse. Dann haben wir verschiedene Tools von systemischer Kurzintervention. No-Blame-Approach ist eine Möglichkeit. Zivilcourage-Training, das finde ich allerdings ein Training, das ich toll finde, wenn man es überhaupt vorher startet, bevor überhaupt ein Vorfall ist. Dann haben wir so Gewaltverzichtserklärungen in einer Klasse und bei Kindern untereinander. Man verzichtet auf Gewalt. Was ist überhaupt Gewalt? Und so konfrontative Methoden, wie zum Beispiel so eine humane Forster-Methode etc.
Ganz viele Ansätze liegen jetzt da so auf dem Tisch und ich glaube, so an den zwei äußersten Enden ist der No-Blame-Ansatz und die konfrontative Methode. Kannst du mal etwas zum No-Blame-Ansatz sagen? Was ist das?
Der No-Blame-Approach geht vor allem darum, dass man genau die Mitläuferinnen und Mitläufer gönnt, weil die sind wichtige Personen. Also es sind ganz wichtig, dass sie merken, sie beobachten etwas, was sie selber oftmals gar nicht okay finden, aber wie gesagt, Angst haben zum Intervenieren und Angst haben, selber drunter zu kommen. Und dass man die Gruppe stärkt, also die Gruppe, die 7, 8 Kinder gehen dann zum Beispiel zu der Schulsozialarbeiterin oder Arbeiter und werden bestärkt, zu intervenieren als Gruppe, wenn sie etwas beobachtet. Insbesondere, wenn es so eine Täterperson ist oder das Zweite, dann ist ja die 8. Gruppe viel stärker, wenn sie zusammenhält und miteinander. Sie schauen auch, dass das Kind, das vielleicht im Fokus ist oder Mobbing-Erfahrungen macht, dass sie dort wie so, ich sage jetzt so ein bisschen einen Schutzschirm stellen, so den mobbenden Kind sagen, hey, das ist nicht okay, hör auf mit dem, dass sie wirklich konfrontiert und immer auch wieder gehen, erzählen zu der Schulsozialarbeit. Die Termine werden dann abgemacht, was sie beobachtet haben, ob sich schon etwas verbessert hat und so weiter.
Wenn ich mir das jetzt so anlasse, ist es sehr klar, wir haben da ein Opfer. Jetzt gibt es vielleicht Fälle von Kindern, die sich halt auch auf eine Art und Weise benehmen, wo schwierig ist, dass dann vielleicht eben die Mitläuferinnen sich auf diese Seite stellen. Im Vorgespräch haben wir einmal geredet, also, ja, wie ist jetzt das, wenn ein Kind einfach ständig die anderen auslacht? Und durch das schaukelt sich nachher das Ganze zu einem Mobbingfall auf und plötzlich wird das Kind, das einfach die anderen halt ausgelacht hat, zum Opfer. Also, wenn jetzt du als Schulsozialarbeiterin...
Ja, ich habe es selber erlebt, von einem Bub, der zweisprachig aufgewachsen ist, Deutsch und Französisch, und im französischen Unterricht die anderen Kinder immer ausgelacht hat. Das hat dann nach sich gezogen, dass er wirklich außerhalb vom Klassenzimmer zu einem Mobbing-Opfer geworden ist, weil das hat dann Reaktionen gegeben von den anderen Kindern. Und dort habe ich wirklich mit dem einzelnen Kind angefangen zu arbeiten, zu Sozialkompetenzen.
Also mit dem Opfer?
Mit dem Opfer. Ja. Auch geschaut. Ich habe mit den Eltern geredet. Das war auch ein sehr gutes Elterngespräch. Sie haben das auch sehr verstanden, dass das schwierig ist, wenn ihr Kind immer die anderen Kinder auslacht.
Ist wahrscheinlich auch nicht üblich so, oder nicht?
Ja, vielleicht haben wir Tendenzen, überhaupt in der Gesellschaft, sich lustig zu machen über Sachen, die andere vielleicht nicht so gut können, wie ich selber. Wir uns Erwachsenen auch als Vorbilder immer wieder an der Nase nehmen. Wie gehen wir um mit Missgeschick von anderen? Und, das Gute war, dass wir dort die Eltern wirklich sind, das sehr gut annehmen können. Auch sie haben die Heim geschafft mit ihm. Und gesagt, du bist jetzt gut im Französisch, aber es gibt auch Sachen, die du nicht kannst. Und bist auch froh, wenn du nicht ausgelacht wirst. Und so verschiedene Methoden angewandt, auch so mit Aufstellungen. Wenn du in dieser Rolle bist, so Rollenspiele gemacht. Wie kannst du sonst noch reagieren? Und wie kannst du eigentlich deine Ressourcen, weil du so gut Französisch kannst, nutzen? Du kannst ja super gut, oder? Als Klassenassistent, in Anführungszeichen, deine Französischkenntnis nutzen und Freunde und Freundinnen gönnen eigentlich, indem dass du andere Kinder unterstützt mit deinen Kompetenzen.
Das ist jetzt eigentlich ein positives Beispiel ja von Zusammenarbeit mit den Eltern oder Elternarbeit, oder wie man das ja sonst auch noch sagt. Es gibt natürlich auch ganz andere Fälle, also dass man die Eltern kontaktiert und die Eltern finden, das ist überhaupt kein Problem, mein Kind macht überhaupt nichts, das kann gar nicht sein, dass mein liebes Kind eine Täterin oder ein Täter ist. Oder dass sogar Eltern aggressiv reagieren, bis hin zu Drohungen. Also wenn man sagt, wenn ihr mein Kind jetzt da in eine Behandlung reinnehmt, dann komme ich mit dem Anwalt oder der Anwältin. Hast du das noch falsch erlebt?
Ja, also insbesondere das, was du am Schluss gesagt hast. Die Schulen nehmen wahr, dass immer mehr Eltern mit Anwältinnen und Anwälten kommen. Und das ist auch ein Problem, weil wir sind doch in Zusammenarbeit mit Kindern, wo viel lernen müssen, nicht nur Mathe und Deutsch, sondern auch Lebenskompetenzen müssen sich erwerben, Sozialkompetenzen. Und das ist dann so ein bisschen destruktiv für das ganze System, oder? Wir haben auch Eltern, die sich querstellen. Und dort ist es wichtig, dass die Schule zusammenhält und einen klaren Werterahmen setzt. Wie wenn wir, ist der Umgang in unserer Schule, in unserer Schulhauskultur und auch gegen den Willen von Eltern Massnahmen ergreifen. Im schlimmsten Fall nehmen die Eltern ihr Kind raus und schicken es in eine Privatschule.
Also, diese solche Fälle erlebst du auch. Also, und zwar nicht nur bei Kindern, die Opfer von Mobbing sind. Das liest man auch immer wieder oder gehört oder so in den Medien. Sondern auch dort, wo es darum geht, dass eben das Kind quasi ein Täterkind wäre.
Genau. Und ich denke, es ist wichtig, sowohl für Opfer als auch Täter, dass sie schlussendlich das Mobbing auflösen können. Weil für ihren weiteren Lebensweg, oder jetzt stellen wir sich vor, das Kind wird gemobbt in der Klasse 1b und geht dann in die Klasse 1c und erlebt allenfalls das Gleiche nochmal. Oder dann ist es einfach kontraindiziert, dass man das Kind versetzt, sondern wirklich mit dem Kind das aufschafft, das Kind stärkt, das Kind wirklich auch aus dem Fokus nimmt von diesen Tätern, aber mit dem Kind daran schafft, dass es die schwierige Erfahrung kann bewältigen kann. Und die Resilienz somit gefördert wird.
Das ist natürlich sehr drastische und konsequenzreiche Massnahme. Also wenn man das Kind rausnimmt und in eine andere Schule bringt, das tut das ganze Gefühl ein bisschen durcheinander bringen. Gehen wir mal noch eine theoretische, vielleicht hast du ein praktisches Beispiel, Eskalationsstufe weiter, nämlich alle Eltern finden, ich mache sicher keine Bewegung, mein Kind gehört da rein. Die Lehrpersonen machen das falsch, die anderen Eltern sind blöd und die Schulsozialarbeit auch noch. Was machen wir dann?
Ich habe es schon erlebt, so 5 Jungs, die recht Gas gegeben haben, auf alle Seiten, auch gegenüber der Lehrperson. Und dann haben wir die Eltern angeschrieben und haben sie eingeladen, der Schulleiter und ich. Und die Eltern sind dann gekommen, zuerst ein bisschen widerwillig. Sie haben dann gefunden, was soll das überhaupt und was müssen wir da? Und wir haben dann wirklich ihnen gesagt, wir brauchen ihre Hilfe. Wir schaffen es nicht allein als Schule. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit ihnen, Kooperation. Und durch das, dass wir 2 Geschlechter gewesen sind, der Schulleiter männlich, hat er mit den Vätern geschafft und ich mit den Müttern. Und dort ist es so darum gegangen, bei den Eltern abzuholen, was haben sie für Ideen, dass wir die Situation auflösen könnten. Und das ist am Anfang ein bisschen harzig gewesen, aber nach einer Stunde haben wir extrem viel gelacht. Weil die Mütter bzw. Väter haben einfach irrsinnig tolle Ideen gehabt. Zum Teil mag ich mich gut erinnern, dass eine Mutter gesagt hat, so, jetzt habe ich genug. Jetzt komme ich dann in die Schule und komme rein vor der Pause und sage, Schätzeli, schau, da hast du noch das 9. Böckli. Ich bringe dir das. Und ich weiss, dass er im Boden würde versinken, wenn ich in der Schule auftauche. Und die Eltern haben dann wirklich mit ihren Kindern geredet zu Hause. Wir haben die Massnahmen entschieden, was wir machen, dass die Eltern wirklich in die Schule kommen, in Unterricht sitzen oder eine Pausenbegleitung machen auf dem Schulgelände. Was natürlich in der Mittelstufe für Jungs das Letzte ist, was sie wollen, Eltern in ihrer Umgebung. Und es hat sich wirklich enorm gut aufgelöst. Auch, weil die Kinder gemerkt haben, hey, Schule und Elternhaus, die arbeiten zusammen. Und zwar wirklich fürs Kind, nicht gegeneinander. Und die haben gemerkt, das Netz wird recht eng für mein Verhalten.
Und das hat dann am Schluss dazu geführt, dass die Jungs sich so ein bisschen, soll man sagen, im Zaum gehalten haben.
Wirklich auch viele Ressourcen, logisch gehabt, die Jungs, viel Energie, aber die Energie auch positiv haben können nutzen.
Danke vielmals für all die Informationen und Einordnungen, Claudia. Und ich danke euch allen hier aussen fürs Zuhören.
Danke vielmals für die Einladung, Regula.
Heute haben wir darüber geredet, wie Eltern und Lehrpersonen mit Mobbing umgehen sollten. In der nächsten Folge geht es dann darum, was Schulen dafür tun können, damit es überhaupt nicht erst zu Mobbing kommt und was Schulhauskultur mit dem Ganzen zu tun hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Am besten abonniert ihr unseren Podcast gerade, damit ihr Folge 2 nicht verpasst. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen aus dieser Folge und falls ihr jemanden kennt, dem es ebenso gehen könnte, dann empfehlt uns doch bitte weiter.